Ich glaube, ich werde in diesem Airbnb sterben. Ich weiß nicht, wo meine Freunde sind und ich weiß nicht einmal, wo ich bin. Keiner von uns hätte sich das alleine leisten können. Selbst mit uns fünf war es noch teuer. Aber ehrlich gesagt, war es ein verdammt beeindruckendes Haus. Es hatte 3 Stockwerke mit dunkler Schindelverkleidung. Paul war in der Gegend aufgewachsen und hatte den Ort gefunden. Er hatte als Kind allerlei Geschichten darüber gehört, dass das Haus angeblich verflucht sei und über seine dunkle Geschichte. Doch damals war es nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen. Als wir dann diese Stadt als Ziel für unseren Freundesurlaub auswählten, sprang er sofort auf die Gelegenheit, hier zu übernachten. Ich war neugierig, aber die Aussicht, an einem verfluchten Ort zu bleiben, begeisterte mich viel weniger als meine Freunde. Schon ab dem Moment, in dem wir das Haus betraten, schienen Ida und ich beide eine Stimmung zu spüren, die uns verunsicherte. Während Katie, Diane und Paul aufgeregt von Raum zu Raum gingen, blieben wir beide zurück und hielten uns näher an der Eingangstür auf. Das Haus war wunderschön, ja, aber auf eine düstere, bedrohliche Weise. Das dunkle Holz und die bunten Glasfenster ließen nur sehr wenig Licht herein, selbst in den hellsten Stunden des Tages. Die alten Dielen protestierten unter den Schritten unserer Freunde, als sie das Haus erkundeten. Eine Tür neben der Küche erregte meine Aufmerksamkeit und ich fühlte mich plötzlich von ihr angezogen. Dahinter war eine Treppe. Sie war schmal und unglaublich steil. Man konnte nur ein paar Stufen sehen, bevor sie aus unserem Blickfeld verschwanden. Sie sah alt aus und, um ehrlich zu sein, ziemlich beängstigend. »Hey, wollt ihr euch der Tour anschließen?« rief Paul uns zu. Paul führte uns herum wie ein Experte und teilte Trivia über das Haus, obwohl er behauptete, noch nie hier gewesen zu sein. Er sprach über den Ort, als wäre es ein alter Freund. Paul war der Neueste in unserer Freundesgruppe und ich kannte ihn erst seit ein paar Monaten. Aber so aufgeregt hatte ich ihn noch nie erlebt. Er war fast übermütig. Das Haus war groß genug, dass jeder von uns sein eigenes Zimmer haben konnte. Ich war darüber nicht gerade begeistert. Das Letzte, was ich mit meiner überaktiven Fantasie brauchte, war ein riesiges Zimmer für mich allein. Gerade als meine Augen in dieser Nacht begannen, sich zu schließen, dachte ich, ich hätte etwas gehört, das sich über den Boden über mir bewegte. Es klang, als würde etwas Großes und Nasses über den Boden gezogen. Nein, nicht gezogen. Es kroch. Durch das Lüftungsgitter in der Wand konnte ich ein leises, klagendes Seufzen hören. Ich schaltete mein Handy ein und hörte Musik, um das Geräusch zu übertönen. Jetzt klang es, als würde es stöhnen. Ich drehte die Musik lauter, zog mir die Decke über den Kopf und schob mir die Kopfhörer so tief in die Ohren, dass ich mir wahrscheinlich zukünftige Hörschäden zufügen würde. Wenn du es nicht hören kannst, kann es dir nichts tun, oder? Richtig? Irgendwie schaffte ich es, einzuschlafen. Am nächsten Morgen fragte ich die anderen, ob sie etwas Ungewöhnliches erlebt hätten, aber es war nur ich. Paul war aufgeregt und stellte viele Fragen. Er hoffte wirklich, dass das Haus verflucht war. Ich sagte ihm nur, dass ich Schritte gehört hatte. Das klang weniger verrückt, als wenn ich erzählt hätte, dass ich etwas kriechen und in der Nacht klagen gehört hatte. Er sah mich mit einem verschmitzten Lächeln an, fast so, als wüsste er, dass ich log. Wir verbrachten den Tag in der Stadt und hatten eine großartige Zeit. Katie fragte die Einheimischen nach dem Haus, in dem wir wohnten. Ein älterer Mann in einer kleinen Eisdiele, die wir besuchten, erzählte uns, dass er es für unverantwortlich und gefährlich hielt, das Haus zu vermieten, nach dem, was dort passiert war. Es stellte sich heraus, dass dort eine Reihe von Tragödien stattgefunden hatten, von den letzten Besitzern vor unserem Airbnb-Host bis hin zu Vorfällen, die fast 200 Jahre zurückreichten. Der Mann erwähnte, dass er glaubte, dass genug Leid eine Tür öffnen und etwas hereinlassen könnte. »Glauben Sie, dass es hier spukt?«, fragte Diane mit großen grünen Augen, die an den Lippen des Mannes hingen. »Nun, ich dachte immer, spukt bedeutet, dass ein Mensch gestorben ist, aber nie wirklich gegangen ist«, sagte er und kratzte sich am Kinn. Er beugte sich vor, als wolle er eine besondere Wirkung erzielen und fügte hinzu, »aber ich glaube nicht, dass das, was in diesen Gängen herumgeht, jemals ein Mensch war.« Seine Worte lasteten wie eine dunkle Wolke über mir für den Rest des Tages. Die Geräusche von oben gingen in der zweiten Nacht weiter. Das nasse Klatschen, gefolgt von langsamen Schleifgeräuschen und Schreien über mir, machten mich krank. Ich nannte das, was diese Geräusche machte, gedanklich der Kriecher und bereute es sofort, denn ihm einen Namen zu geben, machte mir die Angst nicht leichter. Ich schaltete wieder Musik ein. Um Mitternacht wachte ich auf, als das Album geendet hatte, aber glücklicherweise auch die verstörenden Geräusche von oben. Ich hörte Stimmen aus dem Wohnzimmerbereich und dachte, ich würde nachsehen, ob meine Freunde auch wachgehalten wurden. Aber dort war niemand. Es war nicht so, dass ich sie gerade verpasst hätte. In diesem Haus hätten die knarrenden Dielen ihre Bewegung verraten. Ich versuchte leise zurück in mein Zimmer zu gleiten. Meine Socken glitten über den glatten Holzboden. Nicht lange, nachdem ich die Tür geschlossen hatte, klopfte jemand sanft mit den Knöcheln an meine Tür. Es war, als ob sie die ganze Zeit ein paar Schritte hinter mir gewesen wären. Aber warum hatte ich sie dann nicht gehört? »Darf ich reinkommen?«, flüsterte Katie. Ich war so erleichtert. Das Haus setzte mir wirklich zu und ich war dankbar für Gesellschaft. Bevor ich überhaupt antworten konnte, wiederholte sie es in einer singenden, fast kindischen Stimme. »Darf ich reinkommen? Ich möchte dir etwas zeigen.« Sie rief meinen Namen, aber es klang, als hätte sie Mühe, ihn auszusprechen, fast, als hätte sie ihn noch nie zuvor gesagt. Ich erstarrte. Sicher, mein Name mag hier nicht allzu häufig sein, aber wir kannten uns seit einem Jahrzehnt und sie hatte ihn immer mühelos ausgesprochen. Als ich nicht reagierte, hörte es sich an, als würde sie an der Tür kratzen. Sie ließ ein Geräusch von sich, das an ein verletztes Tier erinnerte. Ich schaltete alle Lichter im Zimmer an und verbrachte den Rest der schlaflosen Nacht damit, mir zu überlegen, wie ich meinen Freunden sagen sollte, dass ich hier keine weitere Nacht verbringen würde. Ich würde meinen Anteil natürlich trotzdem zahlen, aber ich würde morgen Abend in der Stadt bleiben. Ich lächelte bei dem Gedanken, ja, morgen in einem Hotel in der Stadt. Ich müsste etwas von meinen Ersparnissen verwenden, aber es wäre das wert. Am nächsten Morgen starrte Paul mich an, wie hypnotisiert. »Hey«, lehnte er sich zu mir. »Was war letzte Nacht los mit dir, hm? Du kamst zu meiner Tür. Du hast mich immer wieder versucht, in den Keller zu locken. Erinnerst du dich?« Ich war nie zu Pauls Zimmer gegangen. Ich war zu beschäftigt mit meinen eigenen Problemen. Ida und Diane hatten ähnliche Geschichten, als sie herunterkamen. Jemand von uns war zu ihren Türen gekommen und hatte etwas in der Art gesagt wie, »Hast du den Keller schon gesehen? Lass mich ihn dir zeigen.« Und sie versucht, sie dorthin zu führen. Keiner von uns hatte die Tür geöffnet. Diane, weil sie zu müde und nicht in der Stimmung war, zu plaudern. Paul, weil er mich nicht so gut kannte und dachte, ich würde mich seltsam verhalten. Ida hatte wie ich das Gefühl, dass der Besucher an ihrer Tür nicht einer von uns war. Paul und Diane waren eher begeistert von dieser scheinbaren Bestätigung, dass unser Airbnb verflucht war. Ida hingegen starrte mich mit einem düsteren Gesichtsausdruck an. Was Katie betraf, sie kam überhaupt nicht zum Frühstück. Wir hatten Pläne. Und als Katie bis zum Mittag immer noch nicht heruntergekommen war, meldete ich mich freiwillig, um nach ihr zu sehen. Ich ging die Treppe hinauf und nahm die einzigartigen Merkmale des Hauses in mich auf. Statt eines offenen Atriums im dritten Stock gab es ein wunderschönes Buntglasfenster, das horizontal auf dem Dach platziert war. Parallel dazu befand sich ein Oberlicht, durch das Sonnenlicht hindurchfiel und rote und violette Farbkleckse auf den Boden darunter warf. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Es wird dich wohl kaum überraschen. Aber Katie war nicht in ihrem Zimmer. Ich hörte Schritte über mir im dritten Stock. Bei Tageslicht war ich viel mutiger, also stieg ich die zweite Treppe hinauf. Ich ging Raum für Raum im dritten Stock durch, aber niemand war dort. Doch es war kalt. Viel kälter als im zweiten oder ersten Stock. Ich ging zurück in den zweiten Stock und versuchte, dem Drang zu widerstehen, über meine Schulter zu blicken. Ich hielt vor der Tür des Zimmers an, das über meinem lag. Dem Raum, aus dem ich die letzten beiden Nächte das Kriechen und die klagenden Geräusche gehört hatte. Einen Moment lang überlegte ich und entschied mich dann, die Tür zu öffnen. Sie war abgeschlossen. Ein Teil von mir war erleichtert. Während ich oben war, hatten unsere Freunde das Gelände überprüft. Die einzigen Orte, die sie nicht durchsucht hatten, waren der Keller und die Treppe in der Küche, die zu einem unbekannten Raum führte. Wir trafen uns in der Küche und starrten die dunkle, steile Treppe an. Paul sagte, er würde den Keller überprüfen, wenn einer von uns die Treppe in der Küche nehmen würde. Der enge Raum machte ihn nervös, sagte er. Es schien ein fairer Tausch. Nach einem Moment peinlicher Stille meldete sich Diane freiwillig, zu meiner immensen Erleichterung. Sie war die kleinste von uns, nur 1,55 Mann groß. Selbst dann musste sie auf Händen und Knien kriechen, um die Treppe hinaufzukommen. Wir warteten unten und hörten sie oben herumlaufen. Sie rief nach Katie. Es klang, als wäre der Raum riesig. Mein Magen drehte sich um, als ich realisierte, dass ich zwei Paar Schritte hörte. Eines direkt über meinem Kopf und ein weiteres weiter in der Küche, das sich der Person über mir näherte. Diane. Ich rannte die Treppe hinauf, so schnell ich konnte. Keine Antwort. Ich atmete tief durch und bereitete mich darauf vor, ihr zu folgen. Als ich etwa drei Stufen hinaufgekrochen war, bewegte sich etwas an die Spitze der Treppe und blockierte das ohnehin schon begrenzte Licht. Ich schrie auf und sprang rückwärts, wobei ich beinahe meinen Kopf am Türrahmen stieß. Instinktiv stellte ich mich hinter die größte Person in der Küche, Ida, die ein paar Zentimeter größer war als ich. Diane tauchte schließlich wieder auf. Sie ging wie ein normaler Mensch auf zwei Beinen. Vielleicht hatte ich mir nur eingebildet, was ich im Dunkeln gesehen hatte. Nun, fragte Paul, war Katie da oben? Diane knackte ihren Nacken auf beiden Seiten, starrte uns an und lächelte, als würde sie unsere Gesichter zum ersten Mal wahrnehmen. Langsam schüttelte sie den Kopf. Sie schenkte mir ein anderes Lächeln als den anderen und zwinkerte mir zu. Sie roch nach alten, abgestandenen Dingen, sah zerzaust aus und bewegte sich steif. Wir suchten weiter. Doch das Problem war, es gab keine Tür zum Keller, die wir finden konnten. Ida schickte eine Nachricht an den Gastgeber. Wir formulierten sie alle zusammen, in der Hoffnung, dass sie unauffällig klang. Wir fragten, wo der Keller sei. Die Antwort kam sofort: Es gibt keinen Keller. Paul lachte nervös und Diane lächelte verträumt, während sie zum bunten Glasdachfenster hinaufsah. Es war, als wäre sie seit ihrer Erkundung des kleinen Raums in der Küche in einer eigenen Welt. Ida und ich tauschten nervöse Blicke aus. Wir gingen in die Stadt, um zu sehen, ob jemand Katie gesehen hatte, und verbrachten den Rest des Tages mit der Suche nach ihr. Als wir am Abend wieder im Haus waren, saßen wir schweigend im großen Wohnzimmer. Ohne Katie fühlte sich der Raum viel leerer an. Wir starrten auf eine Pizza, die keiner von uns essen wollte. Es schien, als würde ich doch noch eine weitere Nacht hier verbringen müssen. Ich schloss die Tür meines Zimmers ab und hörte gegen die übliche Uhrzeit wieder die nassen, kriechenden Geräusche von oben. Ich versuchte mir nicht vorzustellen, wie das Ding, das diese Geräusche machte, wohl aussehen mochte. Zu Hause schlief ich immer unter einer schweren Decke, die mich sicher fühlen ließ. Hier hatte ich nur ein dünnes Laken und eine alte Decke. Ich konnte das Gefühl, schutzlos zu sein, nicht abschütteln. Gegen 3 Uhr morgens wachte ich auf. Draußen vor meiner Tür hörte ich Stöhnen und ein Kratzen. Ich brauche deine Hilfe. Die Stimme war tief, klang aber weiblich. Es war nicht Ida. Es war nicht Katie. Es klang nicht einmal wie Diane. Ich bin's, Diane, sagte die Stimme. Ich antwortete nicht. Der Tonfall war seltsam, fast unnatürlich. Die Türklinke drehte sich schnell und aggressiv. Ich blieb still und bewegungslos. Ich brauche deine Hilfe. Meine Haut, sie ist zu eng. Sie passt nicht. Ich saß aufrecht an die Kopfstütze gelehnt, die Hände über dem Mund und versuchte, so leise wie möglich, zu atmen. Das Pochen an der Tür ging weiter, bis die Schritte schließlich langsam verblassten. Am nächsten Morgen wirkte Ida glücklich, geradezu strahlend. Ich bemerkte, dass sie anders aussah. Ida trug normalerweise perfekt aufgetragenen Katzen-Eyeliner und ihren charakteristischen lila Lippenstift. Doch an diesem Morgen hatte sie kein Make-up. Ihr blauschwarzes Haar wirkte seltsam, ihre sonst sorgfältig gestylten Ponyfransen die immer in einer zarten Spitze zwischen ihren Augenbrauen endeten, waren hastig zur Seite gekämmt. Ich hatte immer bewundert, wie sie sich präsentierte und mir gewünscht, ich hätte ihre Geduld und Fähigkeiten. Sie sah an diesem Morgen nicht schlecht aus, aber sie sah nicht aus wie sie selbst. Weder Diane noch Paul kamen zum Frühstück herunter. »Ich werde nach den anderen suchen«, flüsterte ich. »Du solltest dort oben nachsehen«, raunte Ida in der gleichen rauen fremden Stimme, die ich in der Nacht zuvor vor meiner Tür gehört hatte. Sie deutete auf die Treppe in der Küche. Mein Hals zog sich zusammen. Schnell schüttelte ich den Kopf. Sie antwortete mit einem Lächeln. Ich hatte halb erwartet, dass sie mich anspringen oder mir auf meiner Suche nach Paul und Diane folgen würde, aber sie tat es nicht. Stattdessen kroch sie wieder die schmale, albtraumhafte Treppe hinauf und zeigte dieselbe unnatürlich proportionierte Geschicklichkeit, die Diane am Tag zuvor demonstriert hatte. Ich klopfte nervös an Pauls Tür. Sie war ebenfalls verschlossen. Ich klopfte weiter, bis er die Tür öffnete, verschlafen und leicht genervt von der Unterbrechung. Er blockierte den Blick in sein Zimmer mit seinem Körper. Als ich ihm sagte, dass ich Diane nicht finden konnte, sagte er, er würde mich unten treffen. Diane war nirgends zu finden. Ida war noch nicht aus dem Raum über der Küche zurückgekehrt. Ich konnte das Reißen und nassen Kaugeräusche von oben hören. Wortlos schloss ich die Tür und kämpfte gegen die Übelkeit an, die in mir aufstieg. Ich versuchte, Paul zu überzeugen, dass wir bei Tageslicht gehen mussten. Ich wollte unsere Freunde nicht zurücklassen, aber wir mussten mit mehr Leuten zurückkommen, denn hier ging etwas Schreckliches vor sich. Wir waren unterlegen, wahrscheinlich sogar zahlenmäßig. Paul versuchte, mich zum Bleiben zu überreden. Es muss doch eine Erklärung geben. Wir können nun das Auto nicht nehmen und unsere Freunde hier lassen. Er sah mich vorwurfsvoll an. Ich liebte unsere Freunde genauso, aber ich konnte keine weitere Nacht in diesem Haus verbringen. Ich dachte an das Kriechende oben, hinter der verschlossenen Tür, wie es seinen schweren Körper über den Boden schleppte wie nasses Fleisch, weinend in der Dunkelheit. Ich dachte an Dianes seltsames Verhalten und ihr anschließendes Verschwinden. Ich dachte an Katie, die vielleicht Pauls Stimme vor ihrer Tür gehört und ihm gefolgt war. Ich dachte an das Ding, das vermutlich eine Haut trug und etwas Unordentliches oben aß. Und ich fragte mich vage, ob Paul und ich die einzigen waren, die noch übrig waren. »Ich gehe«, sagte ich ihm. Während ich meine Sachen packte, spürte ich plötzlich einen scharfen Schlag und alles wurde dunkel. Als ich aufwachte, war ich im Keller. Es stellte sich heraus, dass es doch einen Keller gab. Katie war auch dort. Sie schien mit ihren Handgelenken an die Wand genagelt zu sein, ihre Augen waren glasig, sie starrte reglos und blass geradeaus. »Katie«, flüsterte ich zu ihr. Sie drehte schwach ihren Kopf zu mir. Sie trug immer noch dieselben Kleider wie vor 2 Tagen, mit Mascara-Streifen, die ihre Wangen hinunterliefen. Ich war einfach nur erleichtert, dass sie noch am Leben war. Ich hörte Schritte auf der Treppe. Es war Paul. Er trug eine Kühlbox und eine Tasche voller Werkzeuge. Noch nie hatte ich mich weniger über das Wiedersehen mit jemandem gefreut. Er kam zu mir, hockte sich vor mich und tätschelte meinen Kopf, als wäre ich ein Kind. Er lächelte strahlend. »Du bist wach?« »Großartig. Wir haben noch mehr Mäuler zu stopfen.« Er rieb sich die Hände zusammen, fast wie in Vorfreude, und in seinen Augen war ein Wahnsinn, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Trotz all der erschreckenden Dinge, die ich in diesem Haus erlebt hatte, war die Erkenntnis, dass Paul Teil von all dem war, 10-mal schlimmer. Der letzte Funken Hoffnung, den ich noch hatte, erlosch in diesem Moment. Während er in der Tasche kramte und sich ein langes, scharfes Werkzeug aussuchte, bewegte ich mich vorsichtig und positionierte meine Beine unter ihm. Als Paul sich mir näherte, sprang ich auf und rannte in seine Richtung, stieß ihn hart mit meiner Schulter. Es schien ihn zu überraschen und ich nutzte seine Verwirrung aus. Ich schnappte mir die Kühlbox und schwang sie mit der einen Hand, die ich noch frei bewegen konnte, gegen ihn. Sie traf ihn mit einem dumpfen Schlag und er fiel rückwärts. Ich drehte mich zu Katie um. Jetzt konnte ich ihre Beine sehen. Es sah aus, als hätte etwas an ihnen genagt. Durch ihre zerrissenen Jeans konnte ich Knochen sehen, die unter der Haut hervortraten. Ich wusste, dass ich sie in ihrem Zustand nicht bewegen konnte. ich müsste später zurückkommen, um sie zu holen. Ich rannte die Treppe hinauf und mein Herz sank, als ich sah, dass ich mich in einem Teil des Hauses befand, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es sah älter aus und die sorgfältige Restaurierung, die in den anderen Teilen des Hauses vorgenommen worden war, fehlte hier völlig. Ich fragte mich, welche der vielen Türen wohl hinausführte, aber die Tatsache, dass eine der Türen zugenagelt war, zerstörte meine Hoffnung und beantwortete gleichzeitig meine Frage. Ich hinkte durch den staubigen Flur, mein Bein fühlte sich taub und schwer an. Schließlich fand ich einen Raum, durch dessen kleine Fenster ein wenig Licht fiel. Ich schloss die Tür hinter mir ab und ließ mich erschöpft gegen die Wand sinken. Ich rief die Polizei an. Alles, was ich jetzt tun konnte, war zu warten und zu hoffen, dass sie mich hier finden würden, bevor Paul oder einer der anderen Bewohner es tat. Alternativ würde ich versuchen, eines der versiegelten Fenster zu öffnen, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Die Minuten zogen sich wie Stunden, während ich auf irgendein Zeichen von Rettung wartete. Ich lauschte auf Geräusche, meine Nerven zum Zerreißen gespannt. Schritte hallten durch den Korridor und meine Angst wuchs mit jedem Näherkommen. Die Stille war fast genauso schlimm wie die Geräusche. Sie ließ Raum für die schlimmsten Vorstellungen in meinem Kopf. Was war mit Katie geschehen? Was war mit Diane und Ida? Waren sie überhaupt noch sie selbst? Ich wusste nicht, wie lange ich in dem kleinen Raum saß und wartete, aber jeder Schatten, der sich bewegte, ließ mich zusammenzucken. Irgendwann hörte ich das entfernte Geräusch von Sirenen. Meine Hoffnung kehrte zurück, wenn auch nur zögerlich. Doch gleichzeitig hörte ich auch schwere Schritte auf der Treppe. Mein Herz begann zu rasen. Ich konnte nicht sicher sein, ob es die Polizei war oder Paul, der zurückkam, um sein Werk zu beenden. Die Tür, hinter der ich mich versteckt hatte, begann sich langsam zu bewegen. Jemand versuchte, die Tür zu öffnen, doch die Sperre hielt. Ich presste mich gegen die Wand, das Küchenmesser fest in meiner Hand. Die Schritte hielten an und die Türklinke bewegte sich nicht mehr. Ich hörte jemanden tief einatmen, bevor die Schritte langsam wieder wegführten. Ich wagte kaum zu atmen, mein Herz schlug so heftig, dass ich dachte, es könnte die Tür erschüttern. Nach einer Weile hörte ich die Sirenen lauter werden. Ich stand auf, zitterte und bewegte mich vorsichtig zum Fenster. Durch einen Spalt konnte ich Lichtstrahlen sehen, Blaulicht. Es war die Polizei. Sie waren endlich da. Ich klopfte heftig gegen das Fenster, schrie mit all meiner verbleibenden Kraft: "Hier, ich bin hier drin." Kurz darauf hörte ich Stimmen draußen vor dem Haus. Schritte näherten sich. Jemand rief: "Polizei, ist hier jemand?" Ich antwortete so laut ich konnte: "Ja, bitte helfen Sie mir." Die Tür wurde aufgebrochen und zwei Polizisten stürmten hinein. Ihre Taschenlampen blendeten mich, doch ich fühlte mich sofort sicherer. "Sind Sie verletzt?" fragte einer von ihnen. Ich nickte schwach und zeigte auf mein Bein. Sie führten mich vorsichtig aus dem Raum und nach draußen. Die frische Luft schlug mir ins Gesicht und ich begann zu weinen aus Erleichterung und Angst. Während die Polizisten weiter ins Haus gingen, hörte ich Funksprüche. "Wir haben eine weitere Person im Keller gefunden." Ich erkannte die Stimme eines der Beamten. "Katie, sie hatten Katie gefunden." Doch sie war nicht die, die ich kannte. Ihre Verletzungen waren schwer, ihr Zustand kritisch und sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Diane und Ida blieben verschwunden, ebenso wie Paul. Während ich in Sicherheit gebracht wurde, konnte ich die Geschehnisse kaum verarbeiten. Alles schien wie ein Albtraum, doch die Schreie und Geräusche, die ich im Haus gehört hatte, waren zu real, um bloß meiner Vorstellungskraft zu entstammen. Katie überlebte, aber sie war nicht dieselbe. Sie sprach nie über das, was mit ihr geschehen war, und mied jeden Kontakt mit uns. Diane und Ida wurden offiziell als vermisst gemeldet. Die Polizei setzte ihre Ermittlungen fort, konnte jedoch keine weiteren Hinweise finden. Paul wurde nie gefunden. Man vermutete, dass er geflüchtet war, doch ein Teil von mir glaubte, dass er niemals wirklich nur Paul gewesen war. Vielleicht war er etwas, das in diesem Haus schon immer existiert hatte. Ein Teil des Grauens, das dort lebte. Ich zog mich aus der Stadt zurück, löste den Kontakt zu den anderen und versuchte, die Ereignisse hinter mir zu lassen. Doch selbst in den stillsten Nächten höre ich manchmal das schleppende, nasse Geräusch von etwas, das kriecht. Und dann frage ich mich, ob das, was wir in jenem Haus hinterlassen haben, uns jemals wirklich gehen lassen wird. Ich halte einige dieser Details vage, weil ich wirklich nicht möchte, dass der Gastgeber herausfindet, dass ich diese Geschichte veröffentlicht habe. Ich glaube nicht, dass sie es gutheißen würden. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ich werde versuchen, es so umfassend wie möglich zu machen. Ich habe kürzlich ein Jahr in Mexiko studiert und wie man es bei einem Austausch macht, versucht, so viel wie möglich zu reisen. Zwischen den Semestern gab es eine große Pause und mein bester Freund, mit dem ich die meiste Zeit während des Austauschs verbracht habe und ich beschlossen, eine längere Rucksackreise durch Mexiko zu machen. Wir hatten einen groben Plan, wohin wir gehen und was wir sehen wollten, aber wir hatten noch nicht einmal unseren Rückflug gebucht, geschweige denn entschieden, von wo aus wir ihn antreten würden. Wir wollten es flexibel halten. Wir hatten eine großartige Zeit und ein paar Tage vor Ende unserer Reise beschlossen wir schließlich, dass wir unseren Flug von einer Stadt nehmen würden, die in der Nähe lag und wirklich günstige Flüge hatte. Die Stadt selbst hatte jedoch nicht wirklich etwas zu bieten. Auf Airbnb fanden wir ein Zimmer ganz in der Nähe des Flughafens, in einem Haus mit Pool. Und wir dachten, wir könnten uns am Ende der Reise einfach einen entspannten Pooltag gönnen. Es stellte sich heraus, dass die Gastgeber eine Familie waren. Der Mann war Mexikaner, die Frau kam aus Europa und konnte sogar unsere Muttersprache sprechen. Wir arrangierten, dass wir mit dem Bus zum Flughafen fahren würden und sie uns von dort abholen würden. Als wir endlich in der Stadt ankamen, war es bereits dunkel und der Busfahrer weigerte sich, uns zum Flughafen zu bringen, da dieser nicht direkt auf seiner Route lag. Also ließ er uns einfach auf der Autobahn raus. Das war von Anfang an eine ziemlich beschissene Situation, mit unseren Rucksäcken am Straßenrand inmitten von nirgendwo in einer nicht gerade sicheren Stadt in Mexiko zu stehen. Ich rief die Gastgeberin an und schickte ihr unseren GPS-Standort. Sie sagte, kein Problem, sie würden uns abholen. Der Ehemann kam, um uns abzuholen, und es war eine sehr unangenehme Situation, mitten in der Nacht in einem fremden Auto in der Mitte von nirgendwo zu sitzen. Es half auch nicht, dass der Typ wie Danny Trejo ohne Schnurrbart aussah. Ich versuchte Smalltalk mit ihm zu machen, aber er gab nur einsilbige Antworten oder ignorierte mich komplett. Nun, er ist einfach kein großer Redner, dachte ich, und hoffte, dass wir bald ankommen würden. Rückblickend sehe ich 1 Million rote Flaggen, aber aus irgendeinem Grund sahen wir sie damals einfach nicht. Vielleicht waren wir zu müde, oder ehrlich gesagt, hatten wir auch keine andere Wahl, als mitzugehen. Doch ja, wir fuhren, und das hätte uns sofort alarmieren müssen. Wir waren mitten im Nirgendwo, umgeben von Feldern mit Schafen und Ziegen, als plötzlich eine Schotterstraße von der gepflasterten Straße abzweigte. Entlang dieser Schotterstraße gab es etwa 6 riesige Villen, alle mit 2 Meter hohen Mauern, NATO-Draht obendrauf, riesigen Toren und mindestens 2 gigantischen Wachhunden pro Haus. Als wir ihr Haus betraten, wurden wir von der Frau begrüßt, einer sprudelnden, mitteilsamen Frau mittleren Alters, die sehr gesprächig, aber angenehm war. Sie hatte tatsächlich für uns gekocht und wir aßen, während wir Smalltalk austauschten. Der Ehemann saß einfach nur am Tisch und sagte kein einziges Wort. Nach dem Abendessen gingen wir mehr oder weniger direkt ins Bett, da es schon spät geworden war und wir von einem langen Tag erschöpft waren. Am nächsten Morgen stellten wir fest, dass das Wetter nicht so gut war. Also entschieden wir uns, in die Stadt zu gehen und ein paar touristische Sehenswürdigkeiten anzusehen, anstatt den Tag am Pool zu verbringen. Als wir zurückkamen, war es bereits dunkel, aber wir beschlossen trotzdem, in den Pool zu springen, um uns abzukühlen, denn es war wirklich heiß und feucht. Die Gastgeberin gesellte sich zu uns und irgendwann machte mein Freund den Fehler zu fragen, wie sie sich ein solches Haus leisten konnten. Es passte nicht wirklich zu der Preisklasse der Berufe, die sie uns erzählt hatten. Sie wich aus und fügte hinzu, dass ihr Mann sehr geschickt sei, da er auf der Straße aufgewachsen war und das Haus im Grunde selbst gebaut hatte. Wir merkten, dass es vielleicht kein gutes Thema war und wechselten das Gespräch. Das war der letzte Tag unserer Reise und wir hatten früh am Morgen unseren Flug nach Hause. Wir hatten noch etwas Gras übrig, das wir auf der Reise mitgebracht hatten und dachten, es wäre nett, einen Joint zu rauchen, da es unsere letzte Nacht war. Da es sich jedoch um ein Familienhaus handelte und Kinder im Haus waren, dachten wir, es wäre besser, die Gastgeber zu fragen, ob es ihnen etwas ausmachen würde. Später am Abend fragten wir die Frau, ob es in Ordnung wäre, wenn wir auf dem Grundstück rauchten, was sie aus irgendeinem Grund ziemlich amüsant fand. Sie begann zu lachen und rief ihrem Mann zu, der auf der Couch saß und fernsah: »Mein Schatz, die Jungs fragen, ob es okay wäre, wenn sie etwas Gras rauchen. Was denkst du?« Er lachte nur, gab aber keine Antwort. Er schaute sie mit einem verdutzten Gesichtsausdruck an, während sie uns sagte: »Klar, macht nur.« Also gingen wir auf die Terrasse und begannen, unseren Joint zu rauchen. Später gesellten sich die Gastgeber zu uns und wir unterhielten uns einfach. Und hier wurde es richtig verrückt. Aus irgendeinem Grund fingen sie an, alle möglichen Fragen über das Gras zu stellen. Wo wir es her hatten, wie viel es gekostet hatte, von wem wir es gekauft hatten und wie viel wir dafür in Europa bezahlen würden. Sie schienen viel zu interessiert an dem Gras zu sein und irgendwann enthüllte die Frau ganz beiläufig: »Ja, wir haben darüber nachgedacht, das als Einkommensquelle zu machen, Gras zu verkaufen. Aber zu viele Leute sterben dabei, weil die Kartelle das nicht mögen. Tatsächlich hat mein Mann Leute dafür umgebracht, dass sie das gemacht haben.« Ich war sofort nüchtern. Hatte sie das gerade gesagt? Und als ob er meine Gedanken gelesen hätte, fügte ihr Mann hinzu: »Ja, als ich etwa 16 war, habe ich für Geld viele Menschen für das Kartell getötet.« Und er sagte es in einem Tonfall, als ob er als Teenager Rasen gemäht hätte. Ich dachte immer noch, ich hätte mich verhört. Also schrieb ich meinem Freund, der mir gegenüber saß, eine Nachricht, während ich versuchte, keinen Augenkontakt herzustellen, weil ich wusste, dass wir uns gegenseitig verrückt machen würden. Er bestätigte, dass ich tatsächlich richtig verstanden hatte. Wir diskutierten, was wir tun sollten, und waren uns einig, dass keine unmittelbare Gefahr bestand und dass wir einfach bleiben sollten. Wir hatten sowieso keinen anderen Ort, wohin wir gehen könnten, und es war schon spät. Aber die Dinge wurden noch verrückter. Wir versuchten, unsere Fassung zu bewahren und nicht völlig auszuflippen, während wir weiterhin mit unseren Gastgebern plauderten. Ein paar Minuten später stand der Mann auf und ging hinein, um etwas zu holen. Er kam mit einem buchstäblichen Kilo Gras zurück, das zu einem Ziegel gepresst war. Er begann, Teile von dem Ziegel abzubrechen und daraus einen Joint zu rollen, der wahrscheinlich selbst Snoop Dogg aus den Socken gehauen hätte. Der Joint war ungefähr so groß wie mein Daumen und ich schätze, es waren etwa 2 Gramm Gras darin. Natürlich bot er uns den Joint an, aber wir lehnten höflich ab und sagten, wir wären schon ziemlich high. Er schien ein wenig beleidigt, aber glücklicherweise akzeptierte er unsere Ausrede. Doch es wurde noch schlimmer. Wenige Minuten später hörten wir ein paar laute Knalle. Die Frau wurde etwas unruhig und fragte: »Was war das?« Der Mann antwortete ruhig: 9 mm. Damit bestätigte er meinen Verdacht, dass es tatsächlich Schüsse gewesen waren. Es waren etwa 7 Schüsse, die schnell hintereinander abgefeuert wurden. Die Frau wurde nervös und fragte, ob wir vielleicht reingehen sollten. »Was denkst du, worauf sie schießen? In die Luft? Auf Kühe? Auf Menschen?« Aber er zuckte nur mit den Schultern und wir blieben draußen. Wieder ein paar Minuten später gab es weitere Schüsse, dieses Mal sogar noch näher. Die Frau wurde noch nervöser und fragte erneut: »Sollten wir reingehen? Was denkst du, worauf sie schießen? Wir müssen reingehen.« Ich glaube, ich werde nie vergessen, wie er in dem ruhigsten Tonfall, den man sich vorstellen kann, antwortete: »Nein, alles ist in Ordnung. Ich habe noch keine Schreie gehört.« Ich weiß nicht warum, aber die Art, wie er das so ruhig sagte, jagte mir eine Heidenangst ein und lässt mein Herz immer noch schneller schlagen, wenn ich daran denke. Danach entschuldigten wir uns schnell und gingen in unser Zimmer. Endlich konnten wir miteinander sprechen und wir verloren im Grunde völlig die Fassung. Wir gerieten in Panik. Was zum Teufel sollten wir tun? Wir waren in einem Haus mit einem Auftragskiller mitten im Nirgendwo eingeschlossen. Draußen wurde geschossen. Wir entschieden, dass es wahrscheinlich das Beste war, zu bleiben, weil wir dachten, nun, wir sind seine Gäste und er wird uns nichts tun. Es ist besser, Mauern, Hunde und einen Serienkiller zwischen uns und den herumschießenden Leuten zu haben. Also verbarrikadierten wir uns in unserem Zimmer und schliefen die ganze Nacht, kein Auge. Am Morgen machten wir uns so schnell wie möglich auf den Weg und fuhren zum Flughafen. Ich war noch nie so glücklich, bei der Sicherheitskontrolle durchsucht zu werden, wie in diesem Moment. Mein Freund Josh und ich haben etwas extra Geld beiseite gelegt, damit wir ein Wochenende in einem Airbnb buchen konnten, das wir schon über 6 Monate lang angeschaut hatten. Es war in Portland, Oregon, und es war wahnsinnig teuer. Aber wir dachten, es würde jeden Cent wert sein. Schließlich war es genau das, was wir brauchten. Ein perfekter Kurzurlaub. Wir konnten endlich mal weg vom Job. Weg von all dem unnötigen Drama. Einfach nur wir zwei beste Freunde in einer Hütte im Wald. Abseits von irgendwelchen Straßen, mit Zugang zu einem privaten See und jede Menge Privatsphäre. Oder zumindest dachten wir das. Wir sind mit meinem Van aus Maryland gefahren und haben alles mitgenommen, was wir nur irgendwie unterbringen konnten. Ich meine, wir hätten wahrscheinlich keinen weiteren Karton mehr unterbringen können, wenn wir es versucht hätten. Es war jedenfalls eine schöne Fahrt. Ich liebe Roadtrips. Und es war nur etwa 1,5 Stunden Fahrt, also nicht allzu schlimm. Als wir ankamen, war es gerade nachmittags. Also haben wir schnell alles ausgepackt und zu Mittag gegessen. Nur ein paar Sandwiches und Chips. Wir überlegten, was wir für den Tag machen wollten. Ich sagte zu Josh, dass ich mich wirklich darauf freute, mit dem Boot rauszufahren, um ein bisschen zu fahren und vielleicht auch zu angeln. Wir holten die Campingstühle raus und setzten uns eine Weile draußen auf die kleine Veranda, die wir hatten. Wir ließen einfach alles auf uns wirken, entspannten uns. Es war so schön. Ich erinnere mich noch, wie glücklich und aufgeregt ich war. Ein bisschen später holten wir unsere Getränke, zogen unsere Badeanzüge an, brachten Snacks, Angelausrüstung und ein paar andere Dinge mit, damit wir unseren Tag auf dem Wasser genießen konnten. Wir fingen tatsächlich beide einen Bass und waren ziemlich happy damit, also beschlossen wir, eine Runde zu fahren. Wir verbrachten etwa 20 Minuten damit, über den See zu brausen. Wir wollten jedoch bald zurück, um uns für das Abendessen fertig zu machen und zu überlegen, was wir noch tun wollten, solange wir noch etwas Tageslicht hatten. Jetzt, um das klarzustellen, in der Hütte, in der wir wohnten, gab es keine anderen Hütten, Menschen oder etwas in dieser Art, in einem Umkreis von mindestens 1 Meile, soweit wir wussten. Wir hatten also die ganze Freiheit, zu tun und zu lassen, was wir wollten, und konnten so laut sein, wie wir wollten. Es war wirklich so wunderschön. Wir waren von Bäumen und Natur umgeben. Es war pure Glückseligkeit. Direkt vor unserer Hütte führte ein langer Pfad zum See, eine Szenerie wie aus einem Film. Jedenfalls, es wurde spät. Nach dem Abendessen beschlossen wir, ein bisschen am Feuer zu sitzen. Wir blieben ein paar Stunden draußen, tranken ein paar Bier und so. Es war ein langer Tag, also waren wir um etwa 11 Uhr ziemlich fertig. Wir waren beide sehr früh aufgestanden, hatten eine lange Fahrt hinter uns und waren den ganzen Tag in der Sonne. Außerdem hatte ich in der Nacht zuvor nur ein paar Stunden geschlafen. Also gingen wir beide ins Bett. Wir räumten gerade draußen schnell auf, bevor wir ins Bett gingen, und genau in diesem Moment sah ich etwas. Ich sah eine große, schattenhafte Gestalt aus dem Augenwinkel. Was zur Hölle, dachte ich mir. Ich rieb mir die Augen in der Hoffnung, es besser sehen zu können, aber als ich meine Augen wieder öffnete, war es weg. Das war sehr seltsam, aber wir waren im Wald, also redete ich mir ein, dass es irgendetwas Harmloses gewesen sein könnte. Dennoch hatte ich ein ungutes Gefühl, um ehrlich zu sein. Ich sagte es Josh nicht, weil ich nicht wie ein ängstlicher Spinner oder verrückt wirken wollte. Vielleicht hätte ich es ihm aber doch sagen sollen, und ich wünschte, Ich hätte beim ersten Mal einen besseren Blick darauf geworfen. Vielleicht hätten wir dann etwas früher reagieren können, statt in der Nacht von einem ominösen, leichten Klopfen an der Haustür geweckt zu werden. Josh schlief tief, aber ich hörte es sofort. Ich bin ein leichter Schläfer und war total auf der Hut. »Josh, wach auf«, flüsterte ich. Er war in einem traumähnlichen Zustand, wachte aber ziemlich schnell auf. »Alter, da ist jemand an unserer Tür.« Er ging schnell zur Tür, als würde er sie gleich öffnen. »Bist du verrückt? Mach die Tür nicht auf«, flüsterte ich. Wie ich schon sagte, bitte versteht, dass das ein riesiges rotes Signal war. Wir waren mindestens eine Meile im Wald, auf privatem Grundstück. Ich erklärte ihm das und betonte es mehrmals, bis er auch merkte, dass etwas nicht stimmte. Das Klopfen ging weiter, jetzt aber lauter. »Hallo?«, rief der Mann von hinter der Tür. Leider konnten wir ihn nicht richtig durch das Fenster sehen, weil er an einer Stelle stand, die uns den Blick versperrte. Er war irgendwie in einem blinden Fleck. Dann begann er heftig auf die Tür zu hämmern, ohne Worte, aber trotzdem sehr aggressiv. »Alter, hau ab jetzt! Geh weg! Es ist mir egal, was du willst oder wer du bist. Hau ab! Hör nicht auf mich zu provozieren«, brüllte Josh. Das war wirklich seltsam, weil der Typ nur weiterklopfte und nichts sagte. »Ich weiß nicht, aber das klingt nach einem Serienkiller«, sagte ich. Ich wusste damals noch nicht, aber anscheinend hatte Josh einen Waffenschein, was bedeutete, dass er legal eine Waffe tragen durfte. Er zog die Waffe und öffnete langsam die Tür, aber er hatte sie noch nicht auf uns gerichtet. Wir traten beide ein paar Schritte zurück, als er die Tür öffnete. Der Mann stand da und starrte uns an. Er hatte eine schwarze Skimaske auf, ein komplettes Camouflage-Outfit und Handschuhe. Er war wahrscheinlich so um die 1,90 groß. Der Mann sah, dass Josh eine Waffe hatte und rannte sofort weg. Josh folgte ihm ein Stück und rief ihm zu, er solle nicht wiederkommen oder beim nächsten Mal könne er nicht mehr weglaufen. Ich begann ein bisschen in Panik zu geraten. Alter, der Typ war total verrückt. Was zur Hölle war das? Er konnte kaum fassen, was gerade passiert war. Ich weiß nicht, ob er auf jemanden aus war, von dem er dachte, dass er alleine ist, ob er uns ausrauben wollte oder ob er uns einfach nur erschrecken wollte. Wer wusste schon, was er wollte? Jedenfalls entschieden wir uns, den Rest unserer Zeit im Airbnb zu bleiben, weil wir es schon bezahlt hatten und nicht wollten, dass irgendein Idiot uns den Urlaub vermiest. Wir dachten nicht, dass er zurückkommen würde. Ich meine, es wäre nicht sehr klug von ihm, das zu tun. Wir genossen den Rest der Zeit dort, wenn auch etwas nervöser als sonst, aber er kam nie wieder. Mein Mann und ich reisen oft und haben es bevorzugt, in Airbnbs statt in Hotels zu übernachten. Es ist heimeliger, einzigartiger und bietet eine persönlichere Erfahrung, was uns früher sehr gefallen hat. Denn anstatt von einem seelenlosen Hotelmitarbeiter eingecheckt zu werden, führt man ein tatsächliches Gespräch mit dem Gastgeber als Mensch. Allerdings wird unser letzter Aufenthalt in einem Airbnb wahrscheinlich unser letzter sein. Mein Mann und ich haben in diesem speziellen Airbnb schon zweimal übernachtet und es hat uns wirklich gut gefallen. Die Einrichtung war sehr warm und passend für, sagen wir, romantische Abenteuer. Wir haben dieses Airbnb gebucht, das die Hälfte eines Duplexhauses war, als wir nach San Francisco reisten, um alte Freunde zu besuchen, die in einer wirklich schönen Gegend außerhalb des Bay Area lebten. Wir verbrachten viel Zeit mit diesen Freunden, aber wir liebten es, einen Ort zu haben, an dem wir ein wenig Zeit zu zweit verbringen konnten, der sich nicht wie ein gewöhnliches, abgestandenes Hotelzimmer anfühlte. Wir begannen auch, uns mit dem Gastgeber anzufreunden. Er ist ein alleinstehender Mann, etwa 35 Jahre alt, der alleine mit seinen Katzen lebt. Mein Mann und ich bemerkten immer, wie enthusiastisch er war, uns zu beherbergen. Er lud uns jeden Morgen zum Frühstück auf seine Seite des Hauses ein, was wir meistens annahmen, weil er überraschend gut kochte. Es war jedoch ein bisschen seltsam, mit ihm zu essen, da er manchmal viele Fragen stellte. Die meisten waren nicht wirklich merkwürdig, aber einige waren ziemlich persönlich. Er fragte uns zum Beispiel, wie lange wir schon verheiratet seien, ob wir vorhätten, Kinder zu bekommen, und betonte dabei, dass er es genauso formulierte: Kinder machen. Dann fragte er, ob wir jemals die Lehren des Kamasutra praktiziert hätten, ob wir Tipps oder Ratschläge wollten oder sogar Hilfe bei Veränderungen im Schlafzimmer bräuchten. Zu diesem Zeitpunkt würde mein Mann ihm meist ein paar strenge Worte sagen. Es gab fast immer eine unangenehme Stille, aber wir ertrugen es, weil es gutes, kostenloses Essen gab. Wenn die Stimmung angespannt war, versuchte ich, mit einem Witz die Stimmung zu lockern. Einmal, als der Gastgeber uns nach unserer Fruchtbarkeit im Schlafzimmer fragte, versuchte ich, stolz zu erklären, dass wir definitiv alle Grundlagen nach unserem Geschmack abgedeckt hätten. Ich hoffte, dass es ein lustiger Abschluss des Themas wäre, aber es ging nach hinten los. Er fing hysterisch an zu lachen, viel zu intensiv. Er hatte sogar Schwierigkeiten zu sprechen, konnte aber schließlich etwas herausbekommen, das sich anhörte wie: Oh, das weiß ich. Die Andeutung einer Verletzung der Privatsphäre verärgerte meinen Mann wirklich, der abrupt von seinem Stuhl aufstand und den Gastgeber anschrie, dass er ihm genau erklären sollte, was er damit meinte. Der Gastgeber hörte sofort auf zu lachen und starrte für einige Sekunden in die Luft, bevor er schließlich zugab, dass er uns neulich durch die Wände beim Liebesspiel gehört hatte. Mein Mann und ich können laut sein, also mussten wir diese Erklärung mehr oder weniger akzeptieren. Das passierte beim zweiten Mal, als wir dort übernachteten. Beim dritten Mal, als wir zu unseren Freunden flogen, besprachen wir, wo wir übernachten wollten. Und mein Mann brachte all die merkwürdigen Dinge zur Sprache, die der Gastgeber gesagt hatte, und schlug vor, dass wir vielleicht woanders hingehen sollten. Leider fanden wir keine andere Unterkunft, die genauso gut, erschwinglich und in der richtigen Lage war. Also entschieden wir uns wieder dafür. Kaum hatten wir die Buchung vorgenommen, schrieb uns der Gastgeber über die Airbnb-App und zeigte übermäßige Begeisterung, sagte, er liebe uns und er sei so glücklich, dass wir uns wieder für ihn entschieden hätten. Ich rollte mit den Augen und sagte, na toll, hier gehen wir wieder. Aber zu diesem Zeitpunkt war es noch ein bisschen lustig. Als wir ankamen, versuchte der Gastgeber, uns wie Diener zu behandeln. Wir waren jedoch spät dran, weil unser Flug verspätet war, also waren wir sehr müde und baten darum, für diese Nacht in Ruhe gelassen zu werden. Der Gastgeber schien für einen Moment traurig zu sein, aber als er sich umdrehte, konnte er ein Lächeln nicht verbergen, das sich auf seinem Gesicht ausbreitete. Mein Mann hatte es nicht gesehen, aber ich schon. Ich wollte es ihm gerade erzählen, als ich abgelenkt wurde, weil er ins Schlafzimmer ging. Wir bemerkten sofort, dass es irgendwie anders war, als ob die Dinge umgestellt worden wären, seit wir das letzte Mal dort waren. Wir redeten ein paar Minuten darüber, aber ich dachte nicht viel darüber nach und mein Mann auch nicht. Wahrscheinlich wären wir in wenigen Minuten eingeschlafen, wenn wir nicht bemerkt hätten, dass wir nach dem Einsteigen ins Bett in den letzten Tagen nicht miteinander geschlafen hatten. Allein beim Nachdenken darüber und zurück in diesem Raum kamen wir in Stimmung. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber die Kurzfassung ist, dass da eine Lampe auf dem Nachttisch war, die vorher nicht da war. Und weil wir nicht daran gewöhnt waren, dass sie da war, und in unserer Aufregung stießen wir sie um. Sie zerbrach, als sie auf den Boden fiel, was uns dazu brachte, mit dem Aufräumen anzuhalten. Als mein Mann das Durcheinander aufräumte, entdeckte er etwas in dem Haufen aus zerbrochenem Keramik, das auf den ersten Blick wie ein Knopf aussah. Eine Spionagekamera. Meine Reaktion war, als würde mir übel, aber ich habe nie das Gesicht meines Mannes so schnell und so intensiv vor Wut erröten sehen. Er zog sich an, stürmte aus dem Zimmer und brach die Tür auf, um in die Seite des Hauses des Gastgebers zu gehen. Ich folgte ihm nicht, aber ich hörte zu. Mein Mann drohte ihm, ihn zu töten, wenn er sich nicht erklärte. Darauf folgte eine längere, hitzige Befragung, die ich nicht ganz mitbekam, aber was mein Mann mir erzählte war, dass er den Gastgeber nach einigen Krokodilsträhnen dazu brachte, zuzugeben, dass er uns die ganze Zeit über im Schlafzimmer beobachtet hatte und er gerade neue Kameras installiert hatte, als er wusste, dass wir wieder kommen würden. Wir versuchten, ihn dazu zu bringen, das gesamte Filmmaterial zu löschen, aber der schlimmste Teil war, dass es viel zu spät war, um das zu tun. Weil der Gastgeber so ein perverser Spinner war, hatte er das Filmmaterial, das er von uns hatte, auf mehreren Porno-Websites veröffentlicht. Was bedeutet, dass es keinen Weg gibt, zu wissen, wie viele Menschen uns in unserer privaten Zeit gesehen haben. Es gibt praktisch keine Möglichkeit, das Filmmaterial völlig zu löschen, wenn andere Menschen es bereits heruntergeladen haben. Leider hat dieses Erlebnis mehr als nur unseren Urlaub mit Freunden ruiniert und wir stecken gerade erst im Prozess, rechtliche Schritte einzuleiten. Anderenfalls wäre ich viel offener, jedes kleine Detail zu offenbaren, um Rache zu üben. Aber ich würde ihn lieber im Gefängnis verrotten sehen, also werde ich es auf die richtige Weise tun und anonym bleiben. Ich habe oft über Airbnb ein Apartment vermietet. Im Großen und Ganzen hatte ich nie größere Probleme, daher habe ich die Buchungen nie wirklich hinterfragt, bevor ich sie angenommen habe. Allerdings, wenn ich mich jemals wieder dazu entscheide, auf Airbnb zu hosten, wäre das eine Sache, die ich ändern würde, die Art und Weise, wie ich mit den Gästen umgehe. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis ich eine Erfahrung mit einem Gast machen würde, die so gestört und so absolut verstörend war, dass ich das Hosting aufgeben musste, nur um nie wieder mit so etwas konfrontiert zu werden. Der Gast in dieser Geschichte war ein Mann, den ich Kyle nennen werde. Er war ein alleinstehender Mann, Anfang 30, der eine Woche bleiben wollte. Er sagte nicht, dass er unterwegs war oder irgendetwas in der Art, sondern er meinte, er bräuchte dringend einen Ort zum Übernachten, was ein wenig ungewöhnlich war. Aber ich dachte mir nicht viel dabei. Als ich ihn bei seiner Ankunft traf, hatte er auch nicht viel Gepäck dabei. Nur eine Reisetasche, einen Rucksack und ein kaputtes Fahrrad. Ich konnte sofort erkennen, dass er in einer schwierigen Lage war, vielleicht sogar obdachlos, was mich fragte, wie er sich den Aufenthalt leisten konnte. Er sah aus, als hätte er in den letzten Wochen weder geduscht noch auf sich selbst geachtet. Und insgesamt wirkte er ziemlich nervös. Dennoch war er zu diesem Zeitpunkt nicht unhöflich. Im Gegenteil, er war eigentlich sehr freundlich und dankbar. Trotz seines Aussehens behandelte ich ihn nicht anders als andere Gäste. Nachdem ich ihm die übliche Tour gegeben hatte, ließ ich ihn allein und sagte ihm, er solle sich einfach entspannen, wie ich es bei jedem anderen tun würde. Leider stellte sich im Laufe der Tage heraus, dass Kyle problematisch werden würde. Ich konnte ständig laute Musik aus der Wohnung hören und egal wie oft ich ihm eine Nachricht schrieb, um ihn zu bitten, sie leiser zu stellen, tat er es nie. Als ich an die Tür klopfte, um es ihm persönlich zu sagen, konnte ich seinen Schatten drinnen sehen und hörte ihn hektisch durch Sachen wühlen, als würde er versuchen, etwas zu verstecken. Aber er öffnete die Tür nicht. Ich überlegte, mit meinem eigenen Schlüssel reinzugehen, entschied mich aber dagegen. Es begann wirklich, mich zu stören, mehr als alles andere, da ich das noch nie tun musste. Das größte Warnsignal, das ich hätte ernster nehmen sollen, war der Geruch, der aus der Tür kam. Es roch wie brennendes Plastik oder so etwas. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, woher dieser Gestank kam, aber später wurde es sehr klar, was er da drin tat und was ihn dazu brachte. Ich hätte ihn viel früher rauswerfen sollen, aber nach mehreren Tagen dachte ich mir, ich lasse ihn einfach bis zum Ende seiner Buchung bleiben, da es nicht mehr lange war. Nachdem er eine Woche dort geblieben war, war es endlich Zeit, dass er ging. Normalerweise gehen die Gäste einfach, wenn es Zeit zum Auschecken ist, und ich war dankbar, ihn nicht noch einmal sehen zu müssen. Ich war auch froh, dass die laute Musik endlich aufgehört hatte, aber ich war nervös, zu sehen, wie schlimm die Wohnung nach ihm aussehen würde. Ich musste aber trotzdem reingehen und nachsehen, weil ich diejenige war, die es aufräumen musste. Und lass mich dir sagen, ich war entsetzt. Die ganze Wohnung war verwüstet, alle Möbel waren verrückt umgestellt, überall lag Müll, in der Küche war Essen auf fast jeder Oberfläche und einer der Töpfe war komplett ruiniert, weil er mit einer weißen Substanz bedeckt war, die ich nicht im Leben identifizieren konnte. Die ganze Wohnung stank auch. Ich wollte gar nicht wissen, wie es im Badezimmer aussah. Als ich dorthin ging, war die Tür seltsamerweise abgeschlossen. Genervt ging ich für einen Moment zu mir ins Haus und holte eine Haarnadel, um die Tür zu öffnen. Doch als ich zurückkam, war die Badezimmertür offen. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter und plötzlich war ich sehr angespannt. Gerade in diesem Moment hörte ich ein Geräusch aus der Küche, das mein Herz in die Hose rutschen ließ. Es war Glas, das zerbrach. Ich schlich durch den Flur, blieb an der Ecke stehen und spähte vorsichtig um den Türrahmen, um zu sehen, was los war. Ich sah Kyle dort stehen, mit einer zerbrochenen Flasche in einer Hand und einem Metall-B-Baseballschläger in der anderen. Als ich in seine Augen sah, konnte ich sofort erkennen, dass er auf irgendetwas drauf war und dass er bei dem Anblick von mir völlig durchdrehte und anfing, mich anzuschreien. »Wer bist du? Geh raus aus meinem Haus. Spiel nicht mit mir. Ich schwöre bei Gott, ich werde dich umbringen.« Ich begann rückwärts zur Tür zu gehen und versuchte, mich ruhig zu erklären. »Kyle, ich bin's, der Gastgeber. Ich habe dir erlaubt, hier zu bleiben. Erinnerst du dich?« »Ich erinnere mich nicht an dich. Versuch nicht, mich zu täuschen«, sagte er. »Ich lüge nicht. Ich schwöre es. Schau, lass uns einfach darüber reden. Kannst du das alles ablegen?« Daraufhin begann er sofort, mich wieder anzuschreien und sagte immer wieder, »Halt die Klappe!« Dann stürmte Kyle auf mich zu, drehte sich plötzlich um und rannte mit einem Schlag direkt zur Tür hinaus. Doch gerade als ich um die Ecke war, spürte ich, wie eine Glasflasche in meinen Rücken einschlug und zerbrach, wodurch ich ziemlich übel verletzt wurde. Ich rannte weiter, bis ich endlich in Sicherheit war. Ich kam zurück in mein Haus, schloss die Tür ab und rief sofort die Polizei. Ich bin mir sicher, dass der Standoff zwischen Kyle und der Polizei eine ganz andere Geschichte ist, aber leider habe ich den Großteil verpasst. Was ich gesehen habe, war, wie sie mit 4 oder 5 Beamten kamen und Kyle aus der Wohnung trugen. Festgebunden an Händen und Füßen, in Handschellen und blutüberströmt schreien. Ich erfuhr später, dass Kyle die ganze Zeit, in der er in meiner Garagewohnung war, Crack geraucht hatte und so völlig zerstört war, dass er vergaß, dass er nur ein Gast war, der nach einer Woche wieder gehen sollte. Seitdem hatte ich jedes Mal ein unangenehmes Gefühl, wenn ich daran dachte, einen anderen Fremden auf meinem Grundstück unterzubringen. Also habe ich alle meine Buchungen abgesagt und mein Konto gelöscht. Ich denke nicht, dass ich noch einmal mein Glück mit Airbnb versuchen werde. Vor 4 Jahren mietete ich ein Airbnb für die Feiertage. Ich besuchte meine Familie für die Weihnachtswoche und suchte eine Unterkunft, die nur wenige Kilometer entfernt war. Als ich am 20. Dezember ankam, war alles genau so, wie ich es erwartet hatte. Es war ein ganz normales Haus in einer ganz normalen Nachbarschaft. Insgesamt war ich zufrieden. Ich kam an diesem ersten Tag gegen 18 Uhr an und fühlte mich nicht danach, sofort rauszugehen, um jemanden zu sehen. Also blieb ich zu Hause und entspannte mich für den Rest des Abends. Ich schaute etwas fern und erledigte sogar ein bisschen Arbeit. Ich ging kurz vor 22 Uhr ins Bett und schlief ein, aber mitten in der Nacht wachte ich langsam von einem Geräusch aus dem Erdgeschoss auf. Ich war noch halb am Schlafen und sah nicht einmal auf die Uhr, aber es hörte sich nach ein paar kleinen Geräuschen an, die von irgendwo im Haus gegen die Wand prallten. Als ich den Geräuschen lauschte, fühlte ich mich nicht wirklich besorgt oder so, sondern dachte einfach, dass das Haus diese Geräusche machte. Ich blieb nur für eine Minute wach, bevor ich wieder einschlief, und ich erinnere mich nicht, in der Nacht nochmal wach geworden zu sein. Am Morgen hatte ich es bereits vergessen und dachte nicht mehr an die Geräusche, die ich gehört hatte. Ich war mir ziemlich sicher, dass es nur die Klimaanlage oder so war. Jedenfalls ließ ich meine Familie wissen, dass ich in der Stadt angekommen war und wir machten Pläne für ein Abendessen bei ihnen. Ich entspannte mich den ganzen Morgen und Nachmittag im Airbnb, bis ich bereit war, loszufahren. Ich schnappte mir meine Tasche und Schlüssel und ging zur Haustür, um das Haus zu verlassen. Doch als ich die Tür öffnete, stand ich plötzlich einem Mann gegenüber, der direkt vor mir auf der Veranda stand. Es hat mich total überrascht und ich stand einfach eine Sekunde da und starrte ihn an, bevor ich überhaupt etwas sagte. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich. Der Mann hatte weder geklingelt noch an der Tür geklopft, was mich zum Nachdenken brachte, wie lange er wohl schon dastand und warum er überhaupt hier war. Er antwortete nicht auf meine Frage, sondern nickte nur und ging dann weg. Ich sah ihm nach, wie er die Straße entlang ging, bis er schließlich verschwand. Ich kann mir keinen Fall vorstellen, in dem das nicht merkwürdig und unheimlich wäre. Warum war er im Airbnb und wie lange stand er schon da, ohne zu klopfen? Ich stellte sicher, dass das Haus abgeschlossen war und fuhr dann zu meinen Eltern zum Abendessen. Ich erzählte ihnen von der Situation und alle fanden es genauso gruselig wie ich. Das Abendessen war trotzdem nett und wir hatten viele gute Gespräche, um uns über das Leben auszutauschen. Aber die ganze Nacht über konnte ich nicht aufhören, an den Mann zu denken und daran, ob meine Sachen, die ich im Airbnb zurückgelassen hatte, gestohlen werden würden oder so. Ich verließ das Abendessen gegen 21 Uhr und war 15 Minuten später wieder zurück im Airbnb. Ich parkte in der Auffahrt und ging zur Haustür, während ich nach offensichtlichen Anzeichen suchte, dass jemand während meiner Abwesenheit dort gewesen war. Aber ich sah nichts. Ich schloss die Tür auf und trat ein. Ich ging den Flur bis zum Ende hinunter und in die Küche, wo ich meine Schlüssel und Tasche auf die Theke legte. Doch dann gab es plötzlich einen dumpfen Schlag. Es war genau wie die Geräusche, die ich in der letzten Nacht gehört hatte. Aber jetzt, wo ich unten war, war es viel lauter und kam eindeutig von einer Seite des Hauses. Ich trat langsam in den Raum, in dem das Geräusch herkam. Aber dann kam der Schlag wieder, diesmal von einer Tür direkt neben mir. Ich sprang zurück, bekam einen Schub Adrenalin und nachdem ich die Tür einige Sekunden lang angestarrt hatte, konnte ich das leise Geräusch von schwerem Atmen auf der anderen Seite hören. Ich schnappte mir meine Schlüssel und rannte zu meinem Auto. Ich wusste immer noch nicht genau, was vor sich ging, aber ich wollte nicht bleiben, um es alleine herauszufinden. Ich rief 911 an und wartete auf deren Ankunft. Als sie schließlich da waren, sah ich ihnen zu, wie sie das Haus durchsuchten. Nach ein paar Minuten kamen sie heraus und erzählten mir etwas Entsetzliches. Die Tür, hinter der die Person war, war die Garagentür, die Anzeichen von Missbrauch zeigte, als die Person wahrscheinlich versuchte, das Schloss zu knacken und hineinzukommen. Unbekannterweise gab es eine Seitentür, die mit der Garage verbunden war und nach draußen führte, die von demjenigen, der vor mir dort war, nicht abgeschlossen worden war. Ich hatte nie vor, die Garage zu benutzen, also hatte ich sie nie überprüft. Ob der Mann, den ich auf der Veranda gesehen hatte, die gleiche Person war, die sich in der Garage befand, ist unbekannt. Aber nur der Gedanke, dass ich schlief, während jemand direkt unter mir versuchte, ins Haus einzubrechen, ist erschreckend. Was sie wohl erreichen wollten, nachdem sie eingebrochen waren, wissen wir natürlich nicht. Jedenfalls blieb ich danach für den Rest der Woche in einem Hotel, aber ich finde, dass ich immer noch oft an diese Situation denke. Selbst nach 4 Jahren. Im Jahr 2018 beschlossen ich und 3 andere Freunde, alle Männer in unseren frühen 20ern, nach Bali zu reisen. Für eine Woche. Es war günstig, wir hatten Zeit, also dachten wir, warum nicht? Unser Reiseplan beinhaltete Sightseeing, das Probieren lokaler Speisen, Bergsteigen, Bars am Strand besuchen. Im Grunde ein typischer Urlaub in Indonesien. Es war ehrlich gesagt eine ziemlich surreale Erfahrung. Das Land ist absolut wunderschön und das Essen war fantastisch. Das einzige Problem, das ich mit der Reise hatte, waren die Einheimischen. Drogen waren dort wirklich weit verbreitet, besonders Pilze. Die Straßen waren voller Dealer, die uns ihre Drogen verkaufen wollten. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ein Typ sogar meinen Arm packte, weil ich sein 2 zum Preis von 1 Angebot für eine Einzelfahrt, um Jesus zu treffen, ignorierte. Ich schüttelte ihn ab, während meine Freunde darüber lachten und vorschlugen, dass ich vielleicht die Chance verpassen könnte, unseren Herrn und Retter zu treffen. Der Typ sah hektisch und verzweifelt aus, als ob er jeden Moment auf mich losgehen würde wie ein Hund mit Tollwut. Ich hatte keine große Angst, da wir uns sicher waren, dass wir mit ihnen fertig werden könnten, da die Hälfte von ihnen nicht einmal nüchtern war. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Der Horror begann, als wir für die Nacht zu unserem Airbnb zurückkehrten. Wir hatten am nächsten Morgen einen frühen Tag vor uns und waren erschöpft. Der Ort war extrem billig und hatte nicht einmal ein richtiges Schloss für die Tür. Es gab zwei Holztüren, die sich nach innen öffneten, und die einzige Möglichkeit, sie zu verriegeln, war, einen Holzblock durch die Löcher in der Tür zu stecken. Es war ein ziemlich primitives Schloss, aber ich dachte, es würde den Zweck erfüllen. Alles lief gut, bis zur letzten Nacht unserer Reise, als wir feststellten, dass der Holzblock fehlte. Wir suchten überall danach, aber ohne Erfolg. Ich dachte einfach, dass einer von uns ihn irgendwo verlegt haben musste. Wir entschieden uns, stattdessen einen Selfie-Stick zu verwenden. Ich weiß, das klingt nach einer schrecklichen Idee, da wir nichts hatten, das in die Löcher passte, um die Tür zu verschließen. Wir gingen schlafen, ohne etwas zu erwarten, da wir bereits 6 Tage ohne Probleme dort verbracht hatten. Ich wachte mitten in der Nacht von seltsamen Klickgeräuschen auf. Ich stieg aus meinem Bett und dachte, dass es vielleicht einer der Jungs war. Also näherte ich mich dem Geräusch ohne große Bedenken. Meine Freunde schliefen alle, also beschloss ich, die Ursache der Geräusche zu untersuchen. Der Lärm schien von der Tür zu kommen, also ging ich dorthin, völlig verwirrt, wer um diese Zeit an unserer Tür sein könnte. Ich bemerkte, dass die Türen leicht geöffnet waren und der Selfie-Stick schrecklich verbogen war. Ich spähte hinaus und sah 3 Personen durch den Spalt zwischen den Türen starren. Sie standen wirklich nah am Eingang und versuchten, die Türen zu öffnen. Ich schrie sie an und fragte nach ihren Absichten, als ich bemerkte, dass einer von ihnen den Holzblock hielt. Ich war schockiert und verwirrt von der Situation, da ich einen der Männer wiedererkannte. Er machte tagsüber die allgemeine Reinigung der Airbnbs und Wege. Es gab also keinen Grund, warum er um 3 Uhr morgens dort sein sollte. Der andere Typ fragte, ob der Holzblock uns gehörte, da sie ihn angeblich draußen vor dem Airbnb gefunden hätten. Ich roch sofort Lügen, da es absolut keinen Grund gab, dies um 3 Uhr morgens zu tun. Ich rief meine Freunde und die 3 Männer rannten sofort davon. Ich erklärte den Jungs die Umstände und wir blieben bis zum Morgen wach, falls sie noch einmal versuchen würden, etwas zu tun. Wir beschlossen, die Rezeption über ihren Mitarbeiter zu informieren, aber die Beschreibung, die ich gab, stimmte nicht mit ihrer überein. Sie sagten, dass die von ihnen eingestellten Reinigungskräfte ausschließlich Frauen im Alter von Ende 30 bis 40 Jahren seien. Das ließ uns Schauer über den Rücken laufen, als wir realisierten, dass wir einen kompletten Hochstapler in unser Zimmer gelassen hatten, während wir unterwegs waren. Glücklicherweise ging nichts Wichtiges verloren und wir kamen sicher aus der Situation heraus. Aber ich kann mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich in jener schicksalhaften Nacht nicht aufgewacht wäre, da die Türen kurz davor standen, geöffnet zu werden. Ich war einfach nur dankbar, dass es unsere letzte Nacht dort war. Ich war mit meinem Auto im Land unterwegs. Ich fuhr seit über einer Woche von der Stadt aus, in der ich lebte, und hatte bisher in meinem Auto geschlafen, um Geld zu sparen. Erst als ich in eine große Stadt kam, beschloss ich, mir ein richtiges Bett zu gönnen, das bequem sein würde. Ich entschied mich für Airbnb, weil es günstiger ist als die meisten Hotels. Ich buchte dieses Airbnb einen Tag, bevor ich in der Stadt ankam, sodass nicht mehr viele Optionen übrig waren. Ich fand eine Wohnung auf Airbnb, die sehr neu und modern aussah und in einer großartigen Lage war. Der Preis war für diese Lage angemessen und schien fast zu gut, um wahr zu sein. Der einzige Nachteil war, dass es als neues Inserat gelistet war und keine Bewertungen hatte. Ich dachte mir, der Preis sei niedrig, weil es eine neue Anzeige war, und beschloss, es einfach zu versuchen. Es musste ja seriös sein, schließlich war es Airbnb, oder? Als ich zu dem Wohnhaus kam, sah es älter aus, als ich erwartet hatte. Später stellte ich fest, dass mein Airbnb wahrscheinlich die einzige renovierte Wohnung im Gebäude war und das Gebäude sich in einem schlechten Zustand befand. Es sah mehr wie ein Studentenwohnheim als wie ein Wohnhaus aus. Wie auch immer, ich ließ das alles durchgehen, weil ich nicht viel bezahlt hatte. Was konnte ich also erwarten? Die Wohnung selbst sah aus wie auf den Bildern und das war gut genug für mich. Alles lief in den ersten Tagen gut. Als Frau, die allein reist, achte ich immer darauf, sicher zu sein. Ich gehe nicht raus, wenn es dunkel ist, und ich schließe immer die Tür ab. Jedes Schloss, einschließlich der Sicherheitskette. Am dritten Tag war ich den ganzen Morgen unterwegs und kam zurück zur Wohnung, um mich umzuziehen und zum Strand zu gehen. Ich hatte die Tür wieder abgeschlossen, einschließlich der Sicherheitskette. Ich war vor der Tür und schaute fern, während ich mich umzog, als plötzlich die Tür aufging und jemand sie öffnete. Ich hatte unfassbares Glück, dass ich die Sicherheitskette angebracht hatte, sonst wäre die Tür ganz aufgegangen. Ich war nackt und niemand außer mir sollte einen Schlüssel haben. Meine erste Reaktion war: Entschuldigen Sie, und ich schloss die Tür sofort wieder ab. Ich stand hinter der Tür, sah nicht, wer sie geöffnet hatte und schaute nicht nach draußen. Ich saß vor der Tür, erschrocken und schockiert und realisierte, dass diese Person theoretisch immer noch hereinkommen könnte, da sie offensichtlich einen Schlüssel zur Wohnung hatte. Zuerst dachte ich, es könnte der Eigentümer sein, der zurückkommt, nachdem ich ausgecheckt hatte. Aber ich sollte erst am nächsten Tag auschecken, also war das nicht möglich. Nachdem ich ein paar Minuten geweint hatte, fasste ich mich und rief die Eigentümerin an, um ihr zu erzählen, was passiert war. Sie sagte mir, dass niemand außer ihr und mir einen Schlüssel haben sollte, dass sie bei der Arbeit sei und es nicht sie war. Ich hatte Angst, in der Wohnung zu bleiben, weil jemand hereinkommen könnte, aber ich wollte auch nicht gehen, weil ich all meine Wertsachen dort hatte. Es war eine lose Situation. Dann rief ich meinen Vater an, der sagte, dass es nicht in Ordnung sei, dass jemand einen Schlüssel habe und dass sie sich sofort darum kümmern müsse. Also sprachen wir mit ihr und sie sagte, sie würde bald mit einem Schlosser kommen, um das Schloss zu wechseln und mir ein neues Paar Schlüssel zu geben. Sie erzählte mir, dass sie die Wohnung erst seit 6 Monaten besäße und dass es vor meinem Aufenthalt nur eine weitere Airbnb-Buchung gegeben habe. Außerdem erwähnte sie, dass die Wohnung abgesehen von diesen beiden Buchungen leer stand, da sie renoviert worden war. Das erklärte, warum das Gebäude in einem miserablen Zustand war und nicht zur Wohnung passte. Sie sagte, dass die einzige Möglichkeit sei, dass es die Vorbesitzer oder jemand, der mit ihnen in Verbindung stand, gewesen sein könnte. Ist das nicht illegal? Diese Möglichkeit oder Theorie hat mich wirklich durcheinander gebracht. Wie war es möglich, dass ich den ganzen Tag jeden Tag weg war und genau in den 10 Minuten, in denen ich tagsüber zu Hause war, jemand versucht, hereinzukommen? Wussten Sie, dass ich dort war? Und was wollten Sie hier machen? Wenn diese Wohnung ein halbes Jahr leer gestanden hatte, haben Sie das vielleicht regelmäßig gemacht? Oder haben Sie mich hereingehen sehen und wollten etwas mit mir machen? Diese Fragen gehen mir ständig durch den Kopf. Ich weiß nur, dass ich Glück hatte, die Sicherheitskette anzubringen. Andernfalls will ich mir gar nicht vorstellen, was hätte passieren können. Ich werde jedenfalls keine gute Bewertung hinterlassen und definitiv nicht mehr in einem Airbnb übernachten, das keine Bewertungen hat oder zu gut scheint, um wahr zu sein. Im Sommer 2019 beschlossen mein Partner und ich, beide Anfang 20, einen Roadtrip nach Vancouver, Kanada zu unternehmen und im Golden Ears Provincial Park zu übernachten. Wir mochten Camping, hatten Frühlingsferien und wollten etwas anderes machen, um das Beste aus unserem Urlaub herauszuholen. Mein Partner war noch nie außerhalb der USA gewesen und es schien wie ein verrücktes, neues Abenteuer. Es war eine 6-tägige Reise mit Airbnbs in jedem Bundesstaat. Das große Finale war ein reservierter Campingplatz im Golden Ears, in der Nähe des Alouette-Sees. Wir packten schlecht und nahmen ein riesiges Zelt mit, dazu jede Menge Obst und Gemüse, um gesund zu essen. Wir lagerten alles in einer zu kleinen Kühlbox und brachten ein Schneidebrett und ein Messer mit, um die Snacks während der Fahrt vorzubereiten. Wir starteten in Kalifornien und wechselten uns mit dem Fahren in unserem knallroten Ford Fiesta ab. Wir fuhren durch Oregon und Washington und kamen schließlich in Vancouver an. Wir verbrachten 1 oder 2 Tage in jedem Bundesstaat, tranken etwas zu viel und blieben lange wach. Kanada war der beste Teil der Reise und der Alouette-See fühlte sich an wie ein Spaziergang in einem Gemälde. Wir liefen barfuß auf den Felsen mit den Zehen im eiskalten Wasser des Sees, wanderten herum und sahen einen wunderschönen Wasserfall, wo wir ein Paar beobachteten, das sich gegenseitig fotografierte, eine ganze Stunde lang. Wir ahmten aus der Ferne dieselben Posen nach. Alles war perfekt und der Campingplatz war leer, abgesehen von dem anderen Paar. Wir gingen früh schlafen, es war ruhig und ich wachte von einem Knacken draußen am Zelt auf. Mein Partner schnarchte immer noch und ich dachte mir nicht viel dabei, weil es stockdunkel war und wahrscheinlich ein Tier. Das Knacken kam jedoch näher ans Zelt heran. Ich setzte mich auf, nahm mein Handy und schaltete das Licht ein, nur um mich in diesen 2 Sekunden fast selbst zu blenden. In diesem kurzen Moment erkannte ich eine Person direkt vor unserem Zelt. Ich erstarrte und blieb aufrecht sitzen. Die Person bewegte sich nicht und war nah genug, um das Zelt zu öffnen. Ich begann, meinen Partner zu stupsen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich tun sollte. Sie wachte auf und ich sagte, da ist jemand vor dem Zelt. Dann hörte ich Schritte, leise Schritte, die unseren Campingplatz verließen. Mein Partner begann laut und verwirrt zu murmeln. Was? Was? Ein Auto oder Truck stand direkt vor unserem Campingplatz, aber niemand war zu sehen. Das Fahrzeug startete und fuhr weg, ohne die Lichter einzuschalten, bis es um die Ecke bog und außer Sichtweite war. Es sah aus wie ein Truck. Jetzt zitterte ich und mein Partner konnte nicht begreifen, was passierte. Ich wollte weg, aber im Golden Ears wird das Tor bis 6 Uhr oder 7 Uhr geschlossen und es war erst 1 Uhr morgens. Wir beschlossen, im Ford Fiesta zu schlafen. Mein Partner schlief sofort ein und hielt mich für paranoid. Könnte es ein Park Ranger gewesen sein? Das Verhalten erschien mir viel zu seltsam für einen Ranger. Ich saß 2 Stunden lang wach, der Wagen war abgeschlossen und ich wollte schlafen, konnte aber nicht. Um 3 Uhr hörte ich ein Auto langsam die Straße entlang fahren, ohne Licht. Als es um die Ecke bog, erkannte ich, dass es derselbe Truck sein musste. Mein Adrenalin schoss durch meinen Körper und ich wurde panisch. Der Truck fuhr langsam direkt vor unseren Campingplatz, an genau dieselbe Stelle wie zuvor. Mir wurde übel vor Angst. Ich hatte keine Waffe, nur das Küchenmesser, das wir für Obst und Gemüse mitgebracht hatten. Ich nahm das Messer und versuchte mich wütend, verrückt und groß wirken zu lassen. Ich setzte mich kerzengerade auf den Beifahrersitz, hielt das Messer auf Augenhöhe und starrte ausdruckslos in die Dunkelheit auf den Truck, wie der Vater in dem American Gothic Gemälde. Der Truck hielt an und schaltete die Lichter aus. Ein Licht aus dem Inneren des Trucks leuchtete direkt in mein Gesicht. Ich starrte zurück, verängstigt, in meinem knallroten Ford Fiesta, das große Küchenmesser in der Hand, ohne zu blinzeln. Der Truck startete schließlich wieder, schaltete die Lichter an und fuhr zurück, woher er gekommen war. Mein Herz raste und ich weckte meinen Partner auf, um zu sagen, dass wir sofort verschwinden mussten. Wir packten unsere Sachen, indem wir sie einfach in das Auto warfen und blieben wach, bis 6 Uhr war. Dann fuhren wir los und hielten nicht an. Wir redeten die ganze Zeit darüber und versuchten, die Situation zu verstehen. Schließlich beschlossen wir, dass wir beide dringend Schlaf brauchten. Vor ein paar Wochen machte ich eine Reise, bei der ich ein Airbnb-Reihenhaus mietete. Ich war in einer kleinen Stadt, die in der Nähe einiger Wanderwege lag, die ich gerne erkunden wollte. Ich war noch nie dort und hatte auch keine genaue Vorstellung von dem Ort, an dem ich übernachten würde. Ich wusste nur, dass es eine relativ kleine Stadt war, die in einer praktischen Gegend lag. Die Fahrt dauerte insgesamt 9 Stunden, also war es schon spät, als ich im Airbnb ankam. Das Haus befand sich in einer Straße, in der mehrere andere Reihenhäuser standen. Als ich es fand, parkte ich auf der Straße und brachte meine Sachen zur Tür. Das Haus sah von außen anständig aus, definitiv nicht neu, aber nichts, worauf ich nicht vorbereitet gewesen wäre. Ich schickte dem Eigentümer eine Nachricht, um ihm mitzuteilen, dass ich angekommen war, da ich in meinen E-Mails keinen Code für die Tür finden konnte. Ich wartete ein paar Minuten, stand einfach da und schaute auf die Straße. Dann hörte ich eine Tür in der Nähe öffnen und ein Mann trat mit einem Lächeln um die Ecke. Er begrüßte mich als Airbnb-Vermieter und ließ mich ins Haus, wobei er sagte, er sei direkt nebenan, falls ich etwas brauche. Das hatte ich nicht erwartet, aber er ging schnell und machte nichts, was zu seltsam war. Ich richtete meine Sachen im Schlafzimmer ein, sah mir das Haus an und ging dann bald ins Bett. Am nächsten Tag aß ich ein schnelles Frühstück, fuhr zu einem Wanderweg und wanderte etwa 4 Stunden. Ich kam um 19 Uhr ins Reihenhaus zurück, aber als ich eintrat, fühlte sich etwas anders an. Einige Sachen in meinem Zimmer waren verschoben, als wären sie leicht bewegt worden. Nichts, von dem ich wusste, fehlte. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass etwas damit nicht stimmte, als wäre es manipuliert worden. Abgesehen von meinen unbegründeten Verdachtsmomenten gab es jedoch keine weiteren Beweise, dass jemand während meiner Abwesenheit im Haus gewesen war. Nachdem ich 30 Minuten lang nachgesehen hatte, war ich mir sicher, dass das nur meine Nervosität war, da ich in einer fremden Gegend übernachtete. Ich vergaß es und machte mir ein Fertiggericht warm, aß es auf dem Sofa und schaute YouTube auf meinem Handy. Um 23 Uhr ging ich ins Bett. Es war ein einstöckiges Reihenhaus, sodass das Schlafzimmer am Ende des Flurs war, gegenüber der Haustür. Ich war es gewohnt, oben zu schlafen, also war es etwas schwierig, mich zu entspannen. Während ich im Bett lag und versuchte einzuschlafen, schlief ich immer wieder für ein paar Minuten ein, wachte dann auf und wiederholte diesen Prozess. Vielleicht eine Stunde nach Mitternacht lag ich wach im Bett und wartete darauf, wieder einzuschlafen, als ich etwas von draußen hörte. Eine Tür, die leise aufging, von der anderen Seite des Hauses. Es klang absichtlich, als versuchte jemand, sie so leise wie möglich zu öffnen. Ich setzte mich im Bett auf und sah zur Tür, während ich lauschte, aber hörte nichts mehr. Nach einer Minute stand ich auf und ging zur Schlafzimmertür, öffnete sie nur ein Stück, um den Flur hinunterzusehen. Ich konnte das schwache Licht der Veranda sehen, das den Bereich vor der Haustür beleuchtete, was darauf hinwies, dass die Haustür teilweise geöffnet war. Ich schloss die Tür vorsichtig und leise und verriegelte sie, ging dann zum hinteren Teil des Raumes und rief leise die Polizei an. Während des Gesprächs hörte ich ein Kratzen direkt vor der Schlafzimmertür und als ich nach unten schaute, konnte ich den Umriss eines Schattens sehen, der dort stand. Ich hörte sofort auf zu sprechen und wartete, bis die Person wegging, bevor ich dem Operator weiterhin berichtete. Zum Glück schien nichts anderes zu passieren, während ich auf den Beamten wartete. Sie waren inzwischen verschwunden, aber alles deutete darauf hin, dass jemand im Haus gewesen war, einschließlich Schuhabdrücken, die überall zu finden waren. Es gab keinen teilbaren Zweifel, selbst für die Polizei. Aber obwohl ich irgendwie im Kopf hatte, dass es der Airbnb-Vermieter gewesen sein könnte, fanden sie nichts, was das unterstützte, abgesehen davon, dass die Haustür ohne jegliche Anzeichen eines Kampfes offen war. Es gibt auch nicht viel zu sagen darüber, ob sie während des Tages im Haus gewesen waren, während ich weg war, da nichts fehlte und sie nur zurückkamen, als ich dort war. Ich denke, ihre Absichten hatten etwas mit mir zu tun. Es verfolgt mich immer noch, was hätte passieren können und ob sie immer noch da draußen sind und es weiter versuchen. Letztes Neujahr beschlossen meine zwei besten Freunde und ich, dass es Spaß machen würde, zusammenzukommen und für die Nacht ein Haus zu mieten. Wir standen nicht auf große Partys, sondern genossen es, in einer kleinen Gruppe zusammen zu sein. Außerdem wohnten wir alle in Dormzimmern, also klang es nach einer großartigen Zeit, mal ein Haus für uns allein zu haben, auch ohne zu feiern. Mein Freund Jason mietete ein Airbnb am Stadtrand. Ich fuhr mit meinem anderen Freund Christian und wir trafen Jason dort am Silvestermittag. Das Haus war eher eine Hütte als ein normales Haus, ganz aus Holz gebaut und mit typischen Hüttenmerkmalen. Es gab auch andere ähnliche Hütten in der Umgebung, aber sie standen alle weit genug auseinander, sodass es sich anfühlte, als wären wir hier allein. Das Innere war nicht besonders toll, aber es war eines der günstigeren Angebote, also erwarteten wir keinen Luxus. Wir verbrachten den Tag damit, im Wohnzimmer zu sitzen, zu reden und gegen 18 Uhr ging Christian noch schnell zum Laden, um Snacks und Getränke zu holen. In dieser Zeit saßen Jason und ich immer noch im Wohnzimmer, als es plötzlich an der Tür klopfte. Wir schauten uns überrascht an, da es wirklich seltsam war, dass hier jemand an die Tür einer Airbnb-Hütte klopfte. Ich stand auf und schaute durch den Spion und sah einen Typen auf der Schwelle. Ich bemerkte, dass die Tür einen Metallriegel hatte, also legte ich ihn um und öffnete die Tür gerade so weit, dass ich ihn sehen konnte. Normalerweise würde ich einem fremden Typen nicht die Tür öffnen, aber da ich in einem gemieteten Haus war, war ich mir nicht sicher, ob er vielleicht der Gastgeber oder so etwas war. Der Typ sah mich an und ich merkte sofort, dass er missmutig war. Er schien über etwas verärgert zu sein und das wurde noch deutlicher, als er den Mund aufmachte. Er sagte in einem respektlosen und starrköpfigen Ton, dass wir heute Nacht ruhig sein müssten und die ganze Nachbarschaft nicht stören dürften. Die Art, wie er es sagte, klang fast bedrohlich, als ob wir schon Lärm gemacht hätten, aber wir hatten noch gar nichts Lautes getan und hatten auch nicht vor, das zu tun. Alle Häuser waren so weit auseinander, dass er uns, selbst wenn er ein Nachbar war, unmöglich hören konnte, es sei denn, wir würden Raketen zünden oder so etwas. Ich hatte keine Lust, mit ihm zu streiten, also sagte ich einfach »Okay« und schloss die Tür vor seiner Nase. Doch kaum hatte ich die Tür zugemacht, klopfte er wieder laut. Ich ignorierte ihn diesmal und machte Jason ein Gesicht, als ob dieser Typ verrückt wäre. Wir hörten ihn nach einer Weile gehen und als Christian zurückkam, erzählten wir ihm von der Begegnung und er glaubte uns fast nicht. Die nächsten 3 Stunden vergingen schnell, während wir einen Film schauten und einige Spiele auf Jasons Switch spielten. Kurz vor Mitternacht hörten wir plötzlich etwas draußen. Es klang, als ob jemand etwas auf den Boden fallen ließ und ein paar Sekunden später hörten wir das durchdringende Geräusch von zerbrechendem Glas direkt vor der Tür. Wir sprangen auf und rannten zum Fenster, um nach draußen zu schauen. Dort stand genau der gleiche Typ von eben, diesmal an Christians Auto, dessen Windschutzscheibe jetzt mit Glas bedeckt war. Der Typ hielt einen Metall-Baseballschläger in der Hand und schien in einem psychotischen Zustand umherzulaufen und verrückt zu werden. Christian war sauer und stürmte zur Tür, um ihm gegenüberzutreten. Sowohl Jason als auch ich wollten ihn aufhalten, aber noch bevor wir den Türrahmen erreicht hatten, hallte ein Schuss durch die Hütte. Ich blieb wie erstarrt stehen, wusste genau, was wahrscheinlich passiert war, aber es war fast wie ein Wunder, als ich sah, wie Christian zurück ins Haus sprintete und die Tür hinter sich abschloss. Noch ein paar weitere Schüsse hallten durch die Hütte und trafen die Wand, gefolgt von dem Mann, der mit dem Baseballschläger gegen die Haustür schlug. Dann, genauso plötzlich, wie alles angefangen hatte, rannte der Mann einfach davon. Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass er nicht einmal ein Nachbar der Airbnb war. Niemand weiß, wer er war, wo er herkam oder warum er plötzlich völlig durchdrehte. Es war einfach eine unglaublich gefährliche, unberechenbare Begegnung, die beinahe unser Leben gekostet hätte. Ich reise oft, manchmal mit Freunden und Familie, aber oft auch alleine. Einige Leute finden es seltsam, aber es ist eine meiner liebsten Tätigkeiten. Neue Orte sehen, neue Dinge tun, neue Lebensmittel ausprobieren und neue Menschen treffen. Du weißt schon, so etwas. Diesmal besuchte ich Miami Beach, Florida und mietete ein Airbnb in der Nähe. Es war nichts besonders Teures oder Großes, es war ziemlich klein, aber es war in Ordnung. Es war eben nicht außergewöhnlich, aber okay. Es war definitiv nicht das sauberste oder frischeste wie auf den Bildern, aber es war okay. Ich bin nicht besonders wählerisch und normalerweise eine sehr entspannte und verständnisvolle Person. Es hat mich ein wenig gestört, aber ich habe es schnell wieder vergessen. Tatsächlich habe ich sogar ein bisschen geputzt, als ich dort ankam, weil ich ein bisschen OCD habe und es gerne ordentlich und sauber habe. Alles war völlig normal. Ich verbrachte den Tag damit, am Strand spazieren zu gehen, lokale Geschäfte zu besuchen und ich ging in ein italienisches Restaurant, das mir wirklich gut gefallen hat. Es war ein ganz normaler Tag, nichts Ungewöhnliches. Bevor ich ins Bett ging, lese ich immer gerne. Das hilft mir, mich zu entspannen. Und außerdem liebe ich es einfach zu lesen. Es war wie jede andere Nacht. Der einzige Unterschied war, dass ich in einer anderen Gegend war. Ich hörte ein seltsames Piepen, während ich gerade einschlief. Es war nicht besonders laut, aber es war laut genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen und meinen Fluchtinstinkt für einen kurzen Moment auszulösen. Als ich aufwachte, konnte ich nicht sagen, woher es kam. Es begann wieder zu piepen, ungefähr alle 15 bis 20 Sekunden. Ich dachte, es könnte der Rauchmelder sein, denn manchmal piept ein Rauchmelder, wenn die Batterien fast leer sind oder etwas nicht in Ordnung ist. Und das Piepen hört nicht auf, bis er die Aufmerksamkeit bekommt, die er braucht. Also ging ich ins Wohnzimmer, um den Rauchmelder zu suchen. Ich stellte schnell fest, dass das Geräusch definitiv nicht vom Rauchmelder kam, denn ich hörte es immer noch und wusste nun, dass es nicht daher kam. Ich stellte fest, dass das Geräusch mit Sicherheit aus dem Schlafzimmer kam. Es war sehr leise, also blieb ich still, um genau zu hören, wo es herkam. Als ich näher kam, brauchte es nur noch ein paar weitere Pieptöne, bis ich das entdeckte, was bald das Unheimlichste und Verstörendste war, was mir je passiert ist. Ein winziges karamellfarbenes Objekt, das durch die Wand in der oberen linken Ecke des Schlafzimmers lugte. Es musste irgendwie in der Wand installiert worden sein. Ich weiß nicht, aber ich geriet sofort in Panik und verließ das Schlafzimmer. Ich ging in die Küche und fing an, auf und ab zu gehen. Ich begann, mir ernsthafte Sorgen zu machen, dass es noch mehr Kameras im Haus geben könnte. Ich suchte überall nach weiteren und fand drei weitere. Eine im Wohnzimmer, und ich meine es ernst, es gab zwei weitere im Badezimmer. Eine, die auf die Dusche gerichtet war, und eine, die von draußen auf die Dusche zeigte. Ich fühlte mich so verletzt, ich konnte keine Sekunde länger dort bleiben. Ich rief meine Mutter an und weinte. Dann rief ich meinen Mann an. Sie sagten mir, ich solle sofort gehen. Ich packte meine Sachen und verließ das Airbnb so schnell wie möglich. Ich hatte Angst, dass die Person, die die Kameras dort versteckt hatte, sehen würde, dass ich sie entdeckt hatte. Und dass sie versuchen würde, mir etwas anzutun, bevor ich gehen konnte. Ich blieb in einem nahegelegenen Motel für den Rest der Nacht und schlief über FaceTime mit meinem Mann ein. Am nächsten Morgen fuhr ich direkt nach Hause. Ich rief die Polizei an, und als sie eintrafen, sagten sie, es gäbe keine Kameras. Aber sie fanden doppelt so große Löcher an den Stellen, an denen ich die Kameras erklärt hatte. Die Person, die dafür verantwortlich war, erschien jedoch vor der Polizei, sodass sie die Beweise zerstören konnte. Die Anklage wurde fallen gelassen, weil ich nichts beweisen konnte. Ich wünschte, ich hätte Fotos gemacht, aber ich war in so einer Panik, dass ich gar nicht daran dachte, bis es zu spät war. Als ich auf der Universität war, war ich im Ringerteam. Normalerweise reisten wir immer in kleinen Gruppen, aber dieses Mal musste ich alleine reisen, also buchte ich mir ein Airbnb für mich allein. Es war nicht meine erste Wahl, aber es war entweder das oder ich hätte es nicht rechtzeitig zu meinem Turnier geschafft. Ich traf den Gastgeber in der kleinen Einzimmerloft, in der ich untergebracht war. Er war ein Mann, vielleicht in seinen späten 40ern, ziemlich groß und hatte eine schüttere Haarpracht. Er zeigte mir die Wohnung und erschien ehrlich gesagt ganz nett zu sein. Kurz darauf verließ er die Wohnung und ich machte mich gerade daran, mich einzurichten. Ich tat nicht viel außer, etwas bei DoorDash zu bestellen und fernzusehen, da ich am nächsten Tag einen langen Tag vor mir hatte und sicherstellen wollte, dass ich genug Schlaf bekam. Es war etwa 22.30 Uhr, als ich mich gerade für das Bett fertig machte, als ich seltsame Geräusche von draußen hörte und dann jemanden reden hörte. Ich konnte nicht genau verstehen, was gesagt wurde, da es sehr gedämpft klang. Ich dachte nicht viel darüber nach und vergaß es ein paar Minuten später. Ich verließ das Zimmer, in dem ich schlafen wollte, um etwas Wasser zu trinken und auf die Toilette zu gehen, bevor ich ins Bett ging. Als ich die Toilette verließ, hörte ich wieder jemanden reden, aber diesmal war die Stimme näher. Ich war ein bisschen besorgt, also ging ich ins Wohnzimmer, um der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich dorthin ging, bemerkte ich, dass der Türgriff hin und her gedreht wurde. Es gab keine anderen Türen in der Loft, also war der einzige Weg hinaus ein Fenster, falls ich schnell fliehen müsste. Hatte jemand eingebrochen? Ich geriet in Panik. Ich musste schnell eine Entscheidung treffen. Ich ging zurück ins Schlafzimmer, um zu überlegen, was ich tun sollte. Ich blieb ein paar Minuten dort und für einen kurzen Moment war es still. Also schlich ich langsam wieder ins Wohnzimmer, um nachzusehen, was los war. Ich lugte um die Ecke und sah, dass die Tür weit offen stand. Ich wusste nicht, ob das bedeutete, dass er irgendwo im Haus war oder ob er zurückkam, aber es war mir egal. Ich wollte es wirklich nicht herausfinden. Ich sah es als mein Zeichen, zu fliehen. Ich kroch durch eines der hinteren Fenster und sprang über einen Zaun in eine düstere, schummrig beleuchtete Gasse. Ich fand einen sicheren Ort, um die Polizei anzurufen. Als sie eintrafen, war niemand zu finden. Es gab keinerlei Anzeichen eines Einbruchs und die Vordertür war geschlossen. Es war buchstäblich nichts gestohlen worden, kein Schaden, nichts Ungewöhnliches. Als ich dem Gastgeber von dem Vorfall erzählte, verhielt er sich merkwürdig. Er schien nicht annähernd so besorgt zu sein, wie er hätte sein sollen. Ich fand das extrem seltsam und ein großes Warnsignal, vor allem, weil niemand etwas mitgenommen hatte und die Tür bei Ankunft der Polizei geschlossen war. Ich rief meinen Freund an, der mir anbot, bei ihm in seinem Motelzimmer zu übernachten. Ich musste auf dem Boden schlafen, aber glücklicherweise hatte er mir einen Schlafsack geliehen, was immerhin besser war als nichts. Ich werde nie wieder Airbnb nutzen.